Es ist Mittwoch, der 1. Februar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir in gewisser Hinsicht auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Denn, und das sei der Transparenz halber gesagt, wir nehmen jetzt auf am deutschen Dienstagmorgen um 9 und bei mir ist es bereits Dienstag 18 Uhr und der Grund dafür ist, dass ich gleich in die Maschine zurück nach Deutschland steige, aber ich wollte ja niemandem eine Folge am Mittwoch schuldig bleiben, aber da ich nicht einfach nur aus meinem Hintern heraus reden kann, sondern dann auch wenigstens jemanden brauche, der nostradamische Fähigkeiten besitzt, dachte ich mir, wen kann ich da zu Rate ziehen, und es konnte nur sein, der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker, ich grüße dich.
Einen schönen guten Morgen, Micky. Hallo. Abend, Entschuldigung.
Wir sind ja beide in gewisser Hinsicht in widrigen Umständen begriffen, denn ich sitze hier in Australien. Ich habe gerade noch mit dem, ich zitiere den Kölner Express RTL-Chef Markus Küttner, mit Daniel Kubis von ITV und mit David Flasch ein paar Biere getrunken, bin überdies komplett gejetlaggt und übernächtigt, was ich damit sagen will. Ich habe eine Entschuldigung, warum ich gleich nur Unsinn rede. Was ist deine, Michael?
Also ich bin topfit, Micky, habe wunderbare, ich glaube, 7 oder 8 Stunden geschlafen, bin im österreichischen Skiurlaub, den Berliner Winterferien.
Oha.
Und mir geht's blendend, obwohl das natürlich ökologisch nicht ganz korrekt ist, was ich hier mache, aber den Kindern gefällt's.
Sehr gut. Damit hast du mich natürlich schon komplett entwaffnet und ausgehebelt. Wir werden ja gleich noch ganz kurz über Hart aber fair sprechen. Aber natürlich, klar, jetzt werfe ich mal einen baldig erscheinenden Hashtag ein. Und das ist natürlich Schneescham. Michael, wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Es ist ja jetzt mittlerweile der Sport der Klimaleugner. Das ist ja völlig klar.
Also ich glaube tatsächlich, dass es den Klimawandel gibt. Ich glaube sogar, dass er menschengemacht ist, Micky. Also insofern bitte nicht in diese Schublade. Aber es ist tatsächlich auch hier Thema. Ich hatte zufälligerweise gestern ein Gespräch mit dem Tourismuschef hier und der sagte mir dann...
Hubert Aiwanger?
Nee, das ist der aus Bayern. Ich bin ja hier in Österreich. Wir sind hier freie Wähler verschont. Aber der plant tatsächlich nur noch bis 2035, weil er sagt, dann wird der Klimawandel uns ereilen und wir müssen überlegen, ob wir aus diesem Ressort hier eine Art Sommer-Bergwander-Ressort machen. Also es ist hier schon Thema. Trotzdem geht es mir noch nicht so, dass ich jetzt sage, ich verzichte auf den Skiurlaub. Denn er hat ja auch was gesundheitlich, klimatisch Wohltuendes. Ja. Ich fühle mich nirgendwo eigentlich so relaxed wie auf den Bergen im Schnee, Micky. Und ich glaube, dadurch senke ich die Gesundheitskosten. Das ist wie eine Therapie, das ist Seelenlage pur und dadurch werde ich Gesundheitskosten sparen.
All das hat Manuel Neuer auch gesagt. Wenige Minuten später guckte der Knochen aus dem Schienbein frech und er wurde in die Frührente verabschiedet. Das musst du mit deinem Arbeitgeber vereinbaren.
Ich fahre ganz brav, nur innerhalb der Pisten, nur innerhalb der Pisten,
okay.
Ganz brav.
Ich werfe dir jetzt einfach mal so ein paar Schlagzeilen zu, die höchstwahrscheinlich, wenn diese Folge erscheint, schon komplett veraltet sein werden. Aber die Menschen werden sagen, ja, diese Meldungen sind fast 24 Stunden alt, aber Michael Bröker von The Pioneer, der hat das schon gut analysiert und teilweise sogar vorausgesehen, unter anderem das hier.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Scholz erleidet Schiffbruch bei Lula, das berichtet Robin Alexander für die Welt. Wenn der liebe Lula, in Anführungszeichen, keine Lust auf Scholz Klimaklub hat und auch bei der Ukraine-Politik nicht folgen will. Ja, die Ampelregierung hat den neu gewählten brasilianischen Präsidenten gefeiert, doch bei seinem Besuch in Brasilia zeigt sich der linke Politiker als schwieriger Partner. Die Ukraine will er nicht einmal verbal unterstützen und dem, Zitat, Klimaklub des Kanzlers auch nicht beitreten. Das hat Robin Alexander in der Nacht von Montag auf Dienstag für die Welt geschrieben. Es ist ja nun so, dass Gordon Ripinski für euch, für The Pioneer, ebenfalls bei dieser Reise ist. Und ich habe natürlich als treuer Hörer vom Morning Briefing das auch schon gehört. Und Gordon war sogar der Erste, der schon bei Twitter geschrieben hat, oh, dieser Lula, da waren aber ein paar Sachen dabei. Da rollt nicht nur Olaf Scholz vernehmbar mit den Augen, unter anderem halt eben seine Position zum Krieg in der Ukraine, die er als Geschichte von Zweien sieht. Paraphrasiert gesagt, naja, Streit gibt es nur, wenn beide mitmachen. So, und mit diesem Mann soll Olaf Scholz jetzt Geschäfte machen und eine Einheit bilden. Wie soll das denn gehen?
Ja, Olaf Scholz erlebt auf internationaler Bühne offenbar auch etwas, was für ihn ja völlig überraschend und neu ist. Nämlich, nicht alle folgen ihm einfach so, nur weil er es gesagt hat. Und der Lula ist ja Schwesterpartei, ist ja Sozialdemokrat. Deswegen war es Scholz so wichtig, übrigens auch vor Annalena Baerbock und vor wem auch immer, ganz schnell nach Brasilien zu eilen. Und dann musste er überraschend, tatsächlich auch für ihn überraschend, wie man ja an der Pressekonferenz erleben konnte, wie es Gordon ja wunderbar geschrieben hat, erleben, dass dieser Mann bei zwei relevanten Feldern auf einer anderen, ja, ich hätte schon fast gesagt, auf einer anderen Eisplattform steht. Nämlich, er sieht den Klimaclub kritisch, aber noch viel wichtiger. Er stellt unbequeme Fragen zum Ende des möglichen Kriegsverlaufs in der Ukraine. Und das sind zwei Themen, die Scholz ganz anders sieht. Und da hat er sich tatsächlich, hat er sich da einen internationalen, ja, fast Gegner jetzt auf der G20-Ebene geholt, der für ihn überraschend kommt. Lula will nicht mitziehen beim Klimaclub. Das ist das zentrale Projekt von Olaf Scholz auf internationaler Ebene. Und er sieht bei der Ukraine tatsächlich auch den Westen ein wenig in der Pflicht. Spricht da von der NATO, die zu sehr Russland auf die Pelle gerückt ist. Das ist schon das russische Narrativ. Sehr überraschend und für Scholz keine guten Nachrichten.
Ja, interessant, ne? Also das zeigt halt eben auch immer diese Ambivalenzen, die es in so vielem gibt. Halt eben auch bei Lula. Also wir haben ja alle in die Hände geklatscht und haben gesagt, der schreckliche Bolsonaro, der ja zweifelsohne auch ist, der ist jetzt weg. Halleluja, Lula kommt, der ist links und der ist zukunftsgewandt und der ist auch jetzt keiner, der den Regenwald komplett abfackeln will, aber dem Klimaclub will er halt eben auch nicht beitreten und hat auch mit dem Lieferkettengesetz von Olaf Scholz jetzt auch nicht unbedingt, ist jetzt auch nicht gerade besonders erwärmt dafür. Also was ist das dann für jemand? Mit wem haben wir es da zu tun?
Ich glaube, wir müssen lernen, gerade auch aus dieser moralisch-ideologischen Brille, die auch natürlich Olaf Scholz, aber auch die deutschen Klimaschützer immer vor sich her und die sie immer aufhaben, dass es ein zentrales Motiv der Klimaschützer in anderen Staaten gibt, das dort heißt, Klimaschutz muss sich lohnen. Mhm. Die machen ja nicht aus Altruismus bei dieser Bewegung mit, sondern sie müssen es sich leisten können. Und Brasilien ist wirtschaftlich stark, aber eben in den letzten Jahren durchaus in der Entwicklung gehemmt worden. Und er will einen Klimaschutz, der nicht die Wirtschaft und das Industrieland abwirkt. Und deswegen möchte Lula natürlich auch seine Bedingungen als großer Player mit einbringen in diese internationale Klimaclub-Debatte. Und da hat er durchaus noch einige Fragen an Olaf Scholz. Wie so oft, Olaf Scholz meint, er hat die Weisheit mit den Löffeln gefressen. Hier ist das Konzept zum Klimaclub. Alle müssen mitmachen. Handel nur noch mit denen, die maximal ökologisch sind. Aber so sieht das Lula nicht, der ganz viele Freihandelsabkommen auch mit Ländern hat, die in diese Klimavoraussetzungen heute im Moment nicht passen würden.
Du hast gerade schon gesagt, dass Olaf Scholz möglichst schnell auf seiner Südamerika-Tour nach Brasilien reisen wollte, bevor Baerbock es tut. Das hast du vermutlich nicht völlig zu Unrecht erwähnt. Also diese Annalena Baerbock, die ist ja nun im Organigramm seine Außenministerin. Also wieso hat Scholz es so eilig, vor ihr dort zu sein? Und in welchem Verhältnis steht er mit dieser Frau generell, die ja vor kurzem noch gesagt hatte, du, Panzerlieferung an die Ukraine, also Leopard 2, von unserer Seite aus überhaupt gar kein Problem, als es offiziell noch hieß, doch, doch, das wollen wir eigentlich nicht. Was ist das für ein Binnenverhältnis? Was hast du da erfahren?
Also jedenfalls ist Zuneigung und grenzenloses Vertrauen in nicht das Wesenselement dieser Beziehung zwischen den beiden. Denn Annalena Baerbock hat ja nicht nur beim Leopard, sondern auch beim Marder schon in den ersten Wochen nach dem Krieg bei der Frage nach dem Besuch in Kiew Druck gemacht auf das Kanzleramt. Und nichts schätzt Olaf Scholz weniger, als dass einer seiner Kabinettsmitglieder ihm öffentlich Ratschläge erteilt, wie er denn internationale Politik zu gestalten hat. Insofern, da gibt es einen ganz klaren Wettbewerb. Einerseits in der Frage der Außen- und Europapolitik. Olaf Scholz hat schon, wie die Kanzlerin Angela Merkel, viele internationale und gerade auch europapolitische Themen ins Kanzleramt geholt. Jens Plötner, sein Berater, sehr selbstbewusster Mann mit einer eigenen außenpolitischen Agenda, kommt natürlich dem Ministerium von Annalena Baerbock immer wieder in die Quere. Wie es ja übrigens jetzt der deutsche Botschafter in Brüssel auch angemahnt hat, da gäbe es Abstimmungsschwierigkeiten, hat er in einem Brandbrief geschrieben zwischen den Ministerien und er wünschte sich mal eine einheitliche Außenpolitik. Und der Kanzler sagt natürlich Außenpolitik, wenn ich es sein will, bin ich die Außenpolitik. Ja. Und nur wenn du es sein musst oder kannst, dann darfst du in deinem Ressortprinzip Außenpolitik machen. Zum Beispiel internationale Klimapolitik und solche Geschichten, feministische Außenpolitik, da überlässt er ihr das Feld. Aber bei den zentralen großen Fragen von Krieg und Frieden sieht Olaf Scholz sich zunächst immer als ersten Außenminister und Außenkanzler. Und das lässt Annalena Baerbock sehr selbstbewusst überhaupt nicht zu, denn sie denkt ja auch an 2025. Sie will wieder Kandidatin werden, Kanzlerkandidatin der Grünen. Und all das ist im Grunde schon ein Vorgeschmack darauf.
Wollte ich gerade sagen, also das drängt sich mir auch so auf. Die Frage ist halt immer, für wen macht Annalena Baerbock dann jetzt eigentlich gerade schon da ihre Form der Politik? Ist das schon ein, ich sag's jetzt mal so salopp, linksgrünes Twitter-Publikum, für das sie da immer die ein oder andere Formel raushaut und dann aber vom Bundeskanzler das Ganze wieder eingefangen werden muss? Was ist da ihre Strategie? Denn es erscheint mir jetzt nicht ganz so logisch, dass sie den Bundeskanzler immer zu den richtigen Entscheidungen treiben will, sondern bei ihr habe ich das Gefühl, das entspringt auch oft dem Gefühl für ein gefühltes Publikum, was sie da hat und dem sie gerecht werden will, was sich aber nicht immer in praktische Politik umsetzen lässt. In diesem Falle jetzt ja, weil der Kanzler ihr dann in gewisser Hinsicht gefolgt ist, aber das wird ja nicht immer so sein.
Aber Micky, du hast völlig recht, aber das basiert darauf, dass sie so zur beliebtesten Politikerin in Deutschland wurde. Sie wurde durch diese sehr klare, sehr direkte, sehr konfrontative pro-ukrainisch-Rhetorik im ersten Jahr des Krieges, wurde sie zur beliebtesten Ministerin und zur beliebtesten Politikerin in Deutschland. Deswegen bleibt sie natürlich dabei. Das ist ihre Strategie. Sie war eine der Ersten in der Ukraine. Sie hat sich frühzeitig für Waffenlieferungen eingesetzt. Und das ist ihr Thema geworden. Sie rückt da nicht mehr ab. Und so wurde sie beliebt und populär. Ja. Never change a winning strategy. Warum soll sie das jetzt aufgeben? Aber du hast recht. Sie wird natürlich in ihrer Fangruppe dadurch auch immer wieder befeuert. Und ich bin sehr gespannt. Sie hat sich ja noch nicht geäußert. Ich bin sehr gespannt, wie sie beim Thema Jets, Kampfjets, aus meiner Sicht tatsächlich dann die rote Linie. Das ist eben nicht mehr zu erklären, wenn man eine Flugverbotszone nicht mitmachen will, kann man auch nicht Jets dahin steuern, wie sie sich da verhalten wird. Weil irgendwann muss sie den Konfrontations- und Abgrenzungskurs zum Kanzler natürlich auch mal beenden, weil irgendwann ist die Schraube dann ab. Insofern bin ich mal gespannt, wie weit sie es treibt. Aber bisher ist sie damit gut gefahren, Micky. Sie ist die populärste Ministerin in Deutschland. Warum soll sie diese Strategie aufgeben?
Ihr ehemaliger Co-Parteivorsitzender Robert Habeck, in den letzten zwei Wochen vergleichsweise unterrepräsentiert, immerhin ja auch der Wirtschaftsminister und Vizekanzler. Weißt du, wie das Verhältnis zwischen den beiden ist, auch bezüglich solcher Vorstöße?
Es ist jedenfalls nicht mehr so gut wie damals, als sie noch ein gemeinsames Büro hatten und Co-Vorsitzende waren.
War es jemals gut?
Doch, es war gut. Es war wirklich gut, Micky, weil es funktioniert hat. Es war vertrauenswürdig. Das waren immer schon unterschiedliche Typen. Mhm. Das ist klar. Und wer dieses eine Video noch im Kopf hat im Wahlkampf, wo Annalena Baerbock sehr abschätzend über Robert Habecks Tiererfahrungen und Landwirtschaftserfahrungen gesprochen hat, weiß, dass es immer auch ein Sozialisierungsproblem zwischen diesen beiden gab. Trotzdem haben die sich sehr gut zusammengeraufen und waren abgestimmt und waren verlässlich. Aber das ist natürlich jetzt mit ihren dicken Ministerien im Unterbau nicht mehr drin. Beide haben das ganz klare Ziel in ihren Truppen ausgegeben. Wir wollen Kanzlerkandidat werden. Robert Habeck sieht sich jetzt an der Reihe und Annalena Baerbock will eine Scharte auswetzen. Und deswegen belauern sich die Teams. Deswegen halten die sich gegenseitig auch manches Gesetz mal auf Halde oder kritisieren es intern. Also da ist nicht mehr viel Abstimmung und Vertrauen da, weil eben der Konkurrenzkampf offensichtlich ist. Oft wird der gar nicht von den Ministern selber getragen, sondern von dem Umfeld, das natürlich ein Interesse daran hat, dass ihr Minister oder ihre Ministerin am Ende vorne landet. Insofern hat Scholz nicht nur Baerbock als inhaltliche Gegnerin, sondern er hat auch immer die beiden, die sich gegenseitig belauern, in Schach zu halten. Deswegen, diese Koalition ist ein fragiles Gebilde. Das ist so von unterschiedlichen Eitelkeiten und Interessen. Da schlagen viele Schwerter in eine Richtung und manchmal eben auch gegeneinander.
Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine Anzeige, was die Bildschirmzeit angeht, starre, dann starre ich entsetzt so lange darauf, dass die Bildschirmzeit noch länger wird. Was nutze ich denn eigentlich? Also bei mir so in erster Linie sind es dann doch wirklich Nachrichtenseiten. Ich daddel gar nicht auf dem Handy, aber ich bin natürlich dann auch recht viel zum Beispiel auf den Musikseiten, aber meistens informiere ich mich oder ich werde informiert und bin sehr viel in den Messenger-Diensten, wo mir dann Freunde und Bekannte schreiben, was ich alles wieder verpasst habe, was ich alles noch machen muss und was ich alles wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und da kommt Clark ins Spiel, denn Clark organisiert mein Leben ein kleines bisschen besser. Mit Clark hast du nämlich alle deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich wenden kannst. Und hätte ich mal Clark benutzt, dann hätte ich nicht vor 2 Wochen Flatterband an meinem Auto gehabt. Mehr sage ich dazu nicht. Mit deiner Unterschrift bei der Anmeldung wird Clark dein neuer Versicherungsmakler. So können sie deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften vertreten und dir einen digitalen Service mit allen Vorteilen anbieten. Das Maklermandat greift für alle deine Versicherungen, die du in der Clark-App angibst und hochlädst. Du kannst natürlich jederzeit und kostenfrei deine Vollmacht zum Maklermandat widerrufen. Vergiss also das mühselige Suche nach deinen Policen und manage deine Versicherung digital on the go 24/7. Ach Gott, ja, das wäre so schön. Das muss man machen. Das ist fantastisch. Das könnte mein Leben so deutlich erleichtern. Hol dir ein Upgrade mit Clark. Also Clark spendiert allen HörerInnen einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen. Clark.de. Bei der Registrierung den Gutscheincode Filterkaffee54. Alles groß geschrieben. Ja, Filterkaffee54, ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, dann sichert ihr euch einen 15€ Shopping-Gutschein für Brands wie Adidas, Amazon, DAZN und bei 2 Versicherungen, da sind es sogar ganze 30€. Also probiert die Clark-App doch selbst einmal aus. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
Bitte empören Sie sich jetzt.
CDU-Chef spricht über Ultimatum. Merz will sich nicht von Herrn Maaßen provozieren lassen. Das berichtet NTV. Der CDU reicht es. Sie will den früheren Verfassungsschutzchef Maaßen nicht länger in ihren Reihen haben. Im Gespräch mit NTV begründet Parteichef Merz den drastischen Schritt und den Zeitpunkt. Worüber ich ein bisschen lachen muss, die Meldung hatte ich vor ein paar Stunden auch gelesen. Nach umstrittenen Äußerungen, Merz will Maaßen aus der Partei haben. Und ich wusste erst gar nicht, wessen umstrittene Äußerung war da gemeint, aber es war wohl die von Maaßen. Jetzt haben wir den Fall Maaßen und das schon die ganze Zeit. Und jetzt will Merz ihn auch noch aus der Partei haben. Jetzt, da wir reden, sollte dieses Ultimatum schon verstrichen sein. Das soll ja, glaube ich, am heutigen Dienstag, wo wir reden, um 12 Uhr mittags muss irgendwas passiert sein. Ich gehe da fest von aus, dein Chef wird dieses Gary Cooper 12 Uhr mittags Gleichnis noch irgendwann irgendwo aufmachen. Was glaubst du denn, was passiert? Was die Folge von dem sein wird, was da natürlich um 12 Uhr gar nicht passieren wird.
Ja, genau. Also so viel können wir, glaube ich, prognostizieren. 12 Uhr wird einfach verstreichen als High Noon. Hans-Georg Maaßen wird an dieser High Noon-Uhr da entlang reiten und das natürlich nicht mitmachen. Weil wenn der Mann eins macht, dann sich sicherlich nicht korrigieren und sich nicht treiben lassen. Der wird dagegen vorgehen, juristisch. Dafür ist der Mann selber Jurist genug, um das anzuleiern. Und er wird keine schlechten Chancen haben, Micky. Auch wenn die CDU aus meiner Sicht endlich überfällig dieses Parteiausschlussverfahren anstrengt oder zumindest prüfen lässt, die juristischen Chancen sind außerordentlich schwer. Denn parteischädigendes Verhalten, das würden wir beide sagen, na klar, das hilft der CDU sicherlich nicht, aber musst du eben juristisch vom Parteigericht auch ausfechten. Ich erinnere an Thilo Sarrazin, gibt viele Beispiele. Das wird nicht leicht und damit macht sich Hans-Georg Maaßen natürlich selbst zum Märtyrer. Er wird natürlich seine Truppen hinter sich auch versammeln können. Je länger das dauert, desto mehr muss Friedrich Merz in jedem neuen Interview wieder die Maaßen-Frage beantworten. Ein echter Klotz am Bein, der Rechtsaußen aus Thüringen. Ja. Insofern wünschte sich wahrscheinlich Hans-Georg Maaßen, dass sich das Thema einfach erledigt durch Parteiaustritt von ihm selbst. Aber das wird Hans-Georg Maaßen nicht tun. So viel wissen wir aus seinem Umfeld, auch aus der Werteunion, die ihn ja unterstützt. Das wird er nicht tun. Im Gegenteil, die sind richtig auf Krawall gebürstet. Ich befürchte, Micky, was heißt befürchte, das ist realistisch, dass die Werteunion sich im Zweifel als eigenständige Partei gründen wird.
Dann bleibt aber der Name Werteunion. Das ist ja so hoch unangenehm. Also es gibt ja sehr, sehr viele ehrenhafte CDUler. Jetzt wage ich mich ganz, es liegt wahrscheinlich an den 3 Bier, jetzt wage ich mich mal ganz weit raus. Das sind ja ehrenhafte Leute. So, das kann denen ja auch nicht recht sein, dass diese Werteunion, von der ja viele in der CDU sagen, die haben mit uns nichts zu tun, aber halt einfach nur mal dieses vermaledeite Union im Partei, Klammer auf, Flügel, Klammer zu, Namen trägt, können die sich da nicht wenigstens umbenennen, vielleicht für irgendwie Alternative für die Alternative für Deutschland oder irgendwie sowas, weil das läge ja näher vom Programm her. Denn das ist ja wirklich eine absolute Krawalltruppe.
Antibürgerliches Bündnis wäre das, was die, glaube ich, auch die normalen schon CDU-Menschen sich wünschen würden, ABB. Aber du hast völlig recht, Micky. Ich befürchte, ich bin kein Markenexperte, aber Union lässt sich nicht schützen. Warum sollen die sich nicht Werteunion nennen dürfen? Vielleicht haben sie es längst eingetragen. Die Christdemokratische Union ist eingetragen, aber die Werteunion, ob sie das irgendwie markenrechtlich beanstanden können, ich habe da meine Zweifel. Zweifel. Und insofern ist das aus deren Sicht natürlich unfassbar geschickt gewählt. Ja. Nämlich wir sind die wahre CDU, wir sind CDU pur. Das ist ja deren Narrativ. Mhm. Ich glaube, dass das eben auch verfängt in Teilen der Wählerschaft der CDU. Natürlich gibt es einen Rechtsaußen-CDU-Teil, der sich unwohl fühlt, weil Friedrich Merz die Frauenquote mitmacht, weil Friedrich Merz den Mindestlohn mitmacht, weil Friedrich Merz wahrscheinlich auch beim Zuwanderungsgesetz jetzt sich nur enthalten wird und generell den Doppelpass gar nicht so schlimm findet. Also es gibt so viele Themen, wo diese Rechtsaußenflügel eigentlich mit Merz hadert. Und insofern gibt es da Zulauf. Und es könnte wirklich am Ende zu einer kleinen neuen Splitterpartei kommen.
Wobei, etwas unkommod gefragt, ist doch Merz von der Merkel-CDU dahingehend schon wieder so weit nach rechts abgerückt, dass man auch sagen könnte, dass so ein Parteiausschussverfahren immer schwieriger wird, weil die Maaßen-Position natürlich schon wieder etwas näher bei Merz ist als bei Merkel. Also das heißt, Merz hat durch seinen etwas rechteren Kurs ja fast dafür gesorgt, dass man sagt, naja, so weit ist Maaßen dann wiederum auch nicht mehr von der CDU entfernt im Vergleich zu Merkel, bei der es vielleicht sogar noch einfacher gewesen wäre.
Aber Micky, das teile ich tatsächlich nicht, denn in der Rhetorik hast du vielleicht recht. Die Pascha-Äußerung, der Sozialtourismus, das sind unsägliche Äußerungen gewesen, die den rechten Rand in der Partei bedienen. Aber inhaltlich, de facto, fährt Friedrich Merz eigentlich seit einem Jahr einen sehr liberalen Kurs. Die Gesetze, denen die CDU zugestimmt haben, auch die Klimaschutzpartei-Positionen, die Merz-CDU beschlossen hat, das sind teilweise Dinge, die können auch Grüne und FDPler unterschreiben. Insofern, inhaltlich rückt diese Partei gar nicht nach rechts unter Friedrich Merz. Aber er setzt immer wieder kommunikativ Botschaften in dieses rechte Lager. Ob er das freiwillig macht oder ob das sein Impuls ist, wie ich glaube, weil er im Kern so ist, wie er ist. Und manchmal haut er einen raus, da will er mal endlich mal wieder so sein, wie er wirklich war. Ja. Aber in Wahrheit rückt er die Partei gar nicht nach rechts inhaltlich. Wirklich nicht.
Ich finde, du hast ihn die Tage bei Maischberger sowieso ganz schön analysiert, dass du gesagt hast, dass Merz sich manchmal ein bisschen davontreiben lässt, ne, von seiner Emotion. Schönes Beispiel dafür ist meines Erachtens auch die Geschichte in Neukölln, also der in Anführungsstrichen rassistische Scheiß, der ihm vorgeworfen wurde. Also er sagte sinngemäß, er berichtete von einem Vorgang im Bundestag, es ging um die Auschwitz-Befreiung und er erzählte von einer Frau, deren Eltern im Lager, ich glaube Ravensbrück, umgekommen sind und die dann übergeben wurde an Eltern irgendwie in Holland oder so. Und dann erzählte er auf jeden Fall von diesem Vorgang und war dann davon bewegt. Aber er war halt eben auch davon bewegt, dass so etwas aufgearbeitet wird in Deutschland und sagte dann aber, während er diese fürchterliche Geschichte nationalsozialistischer Verwerfung erzählte, sagte er aber im nächsten Satz, ja, und wenn man das hört, dann ist man manchmal auch schon ein Stück weit stolz auf Deutschland, was natürlich überhaupt nicht zusammenpasst. Aber ich habe es in meiner Lesart natürlich sofort verstanden als eine Art, wie soll ich das sagen, schulterklopfende Erinnerungskultur-Huberei, aber nicht den Konnex hergestellt, dass man stolz ist auf den Nationalsozialismus. Und das wurde ihm ja von nicht wenigen, natürlich, klar, bei Twitter, von irgendwelchen sozialdemokratischen Akteuren plus X, dann ausgelegt. Also es ging ja auch jemand aus dem Raum und sagte, er muss sich diesen rassistischen Scheiß nicht anhören. Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
Ja, Micky, es gibt inzwischen wirklich so eine Art Merz-Astrologie. Menschen, die meinen, Merz so verstehen zu müssen, dass es in ihr eigenes Narrativ über Merz passt. Und das ist tatsächlich fatal. Er hat ja sogar das Gegenteil gesagt von dem, was Björn Höcke nämlich damals gesagt hat. Es gäbe eine Art Erinnerungskult und wir Deutschen sollten man nicht übertreiben. Merz hat gesagt, das ist genau richtig und wir müssten sogar noch eher weitermachen bei der Aufarbeitung dieser schlimmen Zeit. Insofern, man muss eigentlich nur ins katholische Sauerland gehen, Micky, und sich mit den Leuten mal unterhalten, die ihn seit 30, 40 Jahren kennen. Man kann über Friedrich Merz sagen, was man will, aber natürlich ist das kein Rechter. Der könnte sich in sein Dorf gar nicht mehr hineinbewegen, wenn er die Grenze überschreitet. Das ist tiefst konservativ, bürgerlich, meinetwegen auch mal spießiges und meinetwegen auch mal altmodisches Denken, was da immer wieder vorkommt. Aber rechts ist dieser Mann schlicht und einfach nicht. Und das ist natürlich für manche Linke ein Problem, weil sie wünschen sich natürlich, dass sie immer wieder dieses Beispiel finden, wo er dann mal wirklich einen raushaut.
Ne, er liefert ja auch durchaus Anlass dazu. Ne?
Ja klar, also es ist eine unmögliche Sprache. Du hast recht, also die Pascha-Äußerung sehe ich ja genauso kritisch wie du. Auch Sozialtourismus ist eine Unverschämtheit gegenüber den Flüchtlingen, die hier kommen. Selbst wenn es im Einzelfall einen Ukrainer gibt, der irgendwie im Sozialamt Geld holt und dann wieder zurückfährt und am nächsten Tag wiederkommt. Ich halte es für ausgeschlossen, das haben ja auch alle Ämter schon so dementiert. Trotzdem rutscht ihm das immer wieder raus. Er hat ein Problem mit bestimmten Gruppen. Ich glaube trotzdem nicht, dass das in irgendeiner Art einen rassistischen Kern bei ihm offenlegt. Das ist nicht der Fall. Dann hätte er sich in den letzten 40 Jahren anders verhalten. aushalten müssen in seinem Leben. Also insofern ist da sehr viel März-Astrologie immer wieder drin und man will dann auch, dass es passt. Trotzdem bin ich ja der Meinung, dass es für die CDU vielleicht auch nicht der richtige Kanzlerkandidat ist. Also ich sehe ihn durchaus kritisch, weil er eben nicht diese neuen Bereiche, die Frauen, die jungen Frauen, die Familien, die Migranten, kriegt er eben nicht hinter die CDU und hinter die Union versammelt. Deswegen liegen die bei 30 und nicht bei 35 oder 38. Die Ampel gibt ja nun wahrlich genug Angriffsflächen und die Union ist trotzdem bei 30. Das hat natürlich auch mit Friedrich Merz zu tun.
Die unbequeme Meinung.
Faeser peilt SPD-Spitzenkandidatur als Bundesministerin an. Das nämlich der Hessenschau. Nancy Faeser will offenbar auch dann Bundesinnenministerin bleiben, wenn sie für die SPD zur Landtagswahl kandidiert. Laut einem Medienbericht hat sie sich darauf mit Kanzler Olaf Scholz verständigt. Also Jasmin Embarek, Markus Feldenkirchen haben in der Folge am Dienstag darüber sich schon weidlich ausgelassen. Aber ich habe ja noch überhaupt gar keinen Konservativen zu diesem Thema befragt. Da dachte ich mir, naja.
Ich bin ein bürgerlicher Micky.
Da frage ich doch mal dich. Da möchte ich doch mal wissen, was die CDU zu dem Thema zu sagen hat.
Also erstmal bin ich ein bürgerlich-liberaler, lieber Micky, kein Konservative. Zweitens, aber gibt es natürlich trotzdem schon jetzt das Narrativ in der CDU und das werden sie auch spielen und es hat auch einen wahren Kern, weil sie kennen es selber und das haben deine Kollegen ja auch schon analysiert. Das ist natürlich das Röttgen-Symptom. Mhm. Und Norbert Röttgen war Bundesumweltminister und wollte in Nordrhein-Westfalen Ministerpräsident werden, aber bloß nicht Oppositionschef im Landtag. Und das hat man ihm übel genommen. Ja. Jetzt gibt es natürlich Unterschiedlichkeiten bei Nancy Faeser, denn sie war ja schon mal Oppositionspolitikerin im Hessischen Landtag. Also sie hat schon mal die Kernarbeit des Landtags gemacht. Alles richtig, trotzdem ist das ein Problem. Wenn Hessen meine Heimat ist, wenn ich Hessen regieren will, dann gehe ich all in. Das werden ihr die CDU, aber auch die Grünen, auch die Gelben im Landtag, in dem Landtagswahlkampf, werden ihr das jeden Tag aufs Brot servieren. Und aus meiner Sicht, Micky, korrigier mich, aber hat eine Bundesinnenministerin im Moment ziemlich viel zu tun.
Ja.
Sehr viel. Und wie macht die das eigentlich? Du kennst ja die Debatte rund um Partei und im Regierungsamt. Das heißt, die darf ja als Innenministerin auf gar keinen Fall irgendwelche Strukturen, zum Beispiel den Dienstwagen oder das Dienstflugzeug, nutzen, um zu einem Wahlkampfauftritt in Hessen zu fahren. Wie will die das eigentlich organisieren, dass die im Hessen Wahlkampf macht, ohne dass ihr Regierungsamt in Mitleidenschaft gezogen wird? Das wird man ihr monatelang um die Ohren hauen und das wird dramatisch. Und deswegen glaube ich im Moment, dass es keine gute Entscheidung für sie ist. Und Olaf Scholz, für ihn ist das allerdings im Grunde das notwendige Übel, denn er hat gar keine Alternative. Mhm. Er hat ja gar keine Alternative zu Nancy Faeser. Nenn mir eine sozialdemokratische Innenpolitikerin, die von heute an das Amt übernehmen könnte. Es muss ja eine Frau sein. Er will ja nicht die Parität noch weiter schwächen, die schon jetzt nicht mehr da ist. Und diese Alternativen, offenbar gibt es die zu Nancy Faeser nicht, sonst würde er so einen Deal eigentlich nicht zulassen. Insofern aus meiner Sicht eine ganz schwierige Ausgangslage für sie.
Wobei ich glaube, es war bei Geier und Niesmann, liebe Grüße an dieser Stelle, gehört habe, dass Eva Högel, die ja sehr stark im Zusammenhang mit dem Verteidigungsministerium in Verbindung gebracht worden ist, dass die vorher sehr, sehr lange innenpolitisch aktiv gewesen ist, dass sie sogar eigentlich aus der Innenpolitik kommt, bevor sie sich in die Verteidigung so hineingewuchtet hat. Würde man jetzt mal von Boris Pistorius, den ich eigentlich immer als Innenminister gesehen habe, wenn man da jetzt mal von absieht, dann wäre das ja zum Beispiel eine Person. Also ich sehe natürlich das auch so, dass das überhaupt nicht zusammengeht, dass das auch nicht funktionieren kann. Und was ist eigentlich mit Katharina Barley? Ne? Wäre die nicht auch eine? Könnte man da nicht auch sagen?
Ja, ist richtig, Micky. Zwei Punkte dazu. Erstens, Katharina Barley soll und muss in Europawahlkampf für die SPD machen. Da ist sie mehr oder weniger in der Pflicht. Das ist übrigens auch schon in einem Jahr die Europawahl. Insofern ist sie da offenbar gesetzt. Und Scholz hätte diese Kabinettsrochade machen können, wenn sie zeitgleich gegangen wären. Also Nancy Faeser und Christine Lambrecht. Aber jetzt hat er das Problem, dass er Lambrecht ersetzen musste. Und jetzt wird ein eingearbeiteter Boris Pistorius auf gar keinen Fall im Februar plötzlich wieder Innenminister. Das wird Olaf Scholz nicht machen. Das schließe ich aus. Insofern hast du recht, aber wenn er Eva Högel schon nicht fähig gehalten hat, Verteidigungsministerin zu werden, warum soll sie dann jetzt plötzlich fähig sein, Innenministerin zu sein?
Ja, ja, klar.
Ich glaube, das würde einen medialen Shitstorm sondergleichen, wenn er sie jetzt plötzlich nominiert. Sie war angeblich auch nicht so richtig im Gespräch, haben wir rund um die Lambrecht-Personalie immer wieder gehört. Scholz traut es ihr offenbar nicht zu, sonst würde er ja jetzt auch nicht Faeser halten wollen. Die Personaldecke ist auch nicht so ganz offenbar dick bei der, oder anders gesagt, da gibt es auch einen kleinen Fachkräftemangel bei der SPD in den Bereichen Sicherheit. Das muss man einfach so sehen. Und insofern ist ist das jetzt für ihn die Notlösung, weil Faeser durchaus einen guten Job macht. Ich finde, sie macht das gerade ganz gut in alle Bereiche. Klare Kante bei der Sicherheitsdebatte, durchaus eine gute Innenministerin im Moment. Aber wie gesagt, zwischen diesen beiden Jobs kann es einen eigentlich nur zerreißen.
Ich wollte gerade sagen, also wenn sie das bislang ganz gut macht, also spätestens mit dem Sommer, wenn es auf diverse Grillfeste geht und zum Fähnchen verteilen irgendwo in Hessen, dann ist es damit vermutlich auch vorbei. Und ich würde grundsätzlich mal eine Frage stellen wollen. Nimmt Olaf Scholz, der ja nun dieses Kabinett besetzt und es auch schon besetzt hat mit Christine Lambrecht und auch mit einer Nancy Faeser, die man da mutmaßlich nur eingesetzt hat, um sie erstmal ordentlich mit Bekanntheit aufzupumpen, bevor man sie dann wie so einen prall gefüllten Luftballon Richtung Hessen fliegen lässt, nimmt Olaf Scholz das nicht ernst genug, seine Ministerien, und sagt, auch da setzen wir eine drauf, die eigentlich keinen Bock hat, und hier setzen wir sie mal ein, bis sie bekannt genug ist, und dann geht's ab Richtung Hessen. Ist das die Art und Weise, wie man ein Kabinett besetzt?
Mein Verdacht, lieber Micky, und der würde wahrscheinlich Olaf Scholz vehement widersprechen, aber wahrscheinlich auch Gordon Ripinski, ist eben, dass Olaf Scholz tatsächlich eine Art Merkel 4.0 ist, in dem Sinne, in dem ihm Loyalität über allem geht und vor allem über Kompetenz geht. Sonst hätte es die Personalie Christine Lambrecht nicht geben können im Bundeskabinett, die ja bekanntlich raus wollte aus der Politik, die höchstens noch innenpolitisch vielleicht mal vorzeigbare Ergebnisse hatte. Also ich verstehe dieses Festhalten an loyalen Kräften in seinem Umfeld, natürlich aus der Position, machtpolitisch heraus, ja, aber als Amtschef der Bundesrepublik Deutschland quasi geht schlicht und einfach nur Kompetenz. Und das war ein Riesenfehlgriff. Das wird auch bei ihm in den Geschichtsbüchern weiter stehen bleiben. Insofern hat er jetzt die Sorge, einen zweiten Fehlgriff zu machen, zu tätigen, zum Beispiel vielleicht mit einer Eva Högel, sodass er eben die jetzt eingearbeitete Nancy Faeser auf Teufel komm raus im Amt lassen will. Und ja, Micky, du hast recht, darüber geht dann vielleicht sogar Hessen verloren. Und er sieht das dann eher so, dass die Hessen-SPD selbst schuld ist. Die haben ihre Fragen eben nicht frühzeitig geklärt. Es ist offenbar keine Alternative in der Hessen-SPD zu Nancy Faeser da. Insofern geht ihm jetzt sein Kabinett deutlich vor dem Wahlsieg in Hessen. Und ich muss auch sagen, Boris Rhein macht da ja gar keinen schlechten Job. Der erlaubt sich keinerlei rhetorische Merz-Äußerungen. Im Gegenteil, er distanziert sich davon. Er gibt den Landesvater der Mitte, nicht den Hau drauf von rechts, wie man es aus der Hessen-CDU von früher ja kannte. Oh, ja. Der Mann ist gegen eine Kampagne gegen den Doppelpass. Der will das nicht, was 99 da passiert ist. Also insofern Boris Rhein auch kein einfacher Gegner für die Sozis, weil sie eben nicht den rechten Hardliner da vor sich sitzen haben, sondern den gutbürgerlichen, liebevollen Landesvater.
Ach, fantastisch. Michael, dann habe ich nur noch eine letzte Frage. Wer gewinnt die Wahl in Berlin?
Ja, das ist eine leider so unfassbar schwierige Frage, weil wahrscheinlich gewinnt es offiziell die CDU und dann inoffiziell aber doch wieder Rot-Grün-Rot oder Grün-Rot-Rot, weil die CDU alleine einen Pyrrhus-Sieg à la Bremen erringen könnte. Da war ja auch der CDU-Kandidat ganz weit vorne und trotzdem hat man eine Mehrheit dagegen gebildet. Wir leben halt in einer Demokratie und wer Mehrheiten in einem Parlament zusammen bekommt, regiert. Insofern glaube ich, es wird bei Grün-Rot-Rot dann am Ende sein. Vielleicht liegt Jarasch ganz bisschen vor Giffey, weil irgendeiner wird einen Denkzettel kassieren müssen für die Dysfunktionalität in weiten Teilen dieser Stadt. Und ich weiß es ja, ich lebe ja da. Man darf uns Bürgern durchaus auch mal ein Urteil erlauben. Berlin ist in vielen Stellen einfach unfassbar langsam, träge, analog und nicht zu ertragen. So geil es an vielen anderen Stellen ja auch ist. Aber insofern, dafür wird die Politik einen Denkzettel kassieren und der geht eher in Richtung SPD, glaube ich. Und so, dass vielleicht Jarasch am Ende vorne liegt und dann Grün-Rot-Rot bauen könnte, dann allerdings ohne Franziska Giffey.
Wir dürfen gespannt sein. Michael, ich danke dir ganz herzlich. Ich fliege jetzt mal zurück nach Deutschland und wo wir beide uns in Berlin treffen, das wissen wir sowieso und da freue ich mich drauf. Ich danke dir.
Sehr gerne, ich freue mich. Guten Heimflug, lieber Micky, bis bald.
Und mach mir nicht den Neuer. Ne? Pass auf dich auf.
Danke, ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan-Nier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!